Ja, da möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute weitermachen mit dem Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes in der Offenbarung, nämlich Kapitel 3 ab Vers 1. Wir haben das letzte Mal bereits die kirchengeschichtliche Einordnung gesehen und die Einleitung zu Sardes. Und wir wollen heute weitermachen mit der Vers-für-Vers-Auslegung. Wir haben, wie normalerweise in den Sendschreiben, auch hier zu Beginn einen Rückblick auf die Beschreibung Jesu Christi. Wir haben immer wieder ein Element, das herausgegriffen wird aus Kapitel 1, wo Jesus Christus eben beschrieben wird. Und in dem Fall wird herausgegriffen der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich lese den ganzen Vers der Vollständigkeit halber. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Es kommt dann eben direkt diese Aussage, die wir gleich noch betrachten werden. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Wir sehen hier wieder, wie das zusammenpasst. Ja, die Beschreibung des Herrn Jesus mit dem Zustand der Gemeinde. Es ist der Herr Jesus, der die sieben Geister Gottes hat. Und wir hatten bereits gesehen, als wir Kapitel 1 betrachtet haben, dass es hier nicht um verschiedene Geister geht, sondern dass es um den Heiligen Geist geht. Der Herr hat die sieben Geister Gottes. Der Herr Jesus ist ja aufgefahren zum Vater. Er hat gesagt, er wird die Verheißung des Vaters empfangen und er wird den Heiligen Geist senden auf diese Erde. Und genau das hat er getan. Zu Pfingsten ist die Gemeinde entstanden und die Gemeinde zeichnet sich eben dadurch aus, die wahre Gemeinde, dass der Heilige Geist in den Gläubigen wohnt und jeder, der zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, der von Neuem geboren wird, wird in den Leib Christi hineingetauft. Er wird Teil des Leibes. Und das ist auch das, was eben die Geistestaufe ist. Die Geistestaufe ist, dass wir hinzugefügt werden zum Leib Christi. Und so sind wir Teil der Gemeinde und als Teil der Gemeinde haben wir durch den Heiligen Geist auch Gaben bekommen und mit diesen Gaben sollen wir einander dienen. Und das sind natürlich nicht diese übernatürlichen, offenbarenden Gaben, die in der Apostelzeit gegeben worden sind. Die Gaben, die jetzt noch da sind, die jetzt noch wirksam sind, die sind uns gegeben, um eben einander zu dienen, um befähigt zu werden zum Dienst, um befähigt zu werden, ja, wirklich gemeinsam zu Christus hinzuwachsen. Und wenn natürlich die Gemeinde aus vielen besteht, die geistlich tot sind, dann haben die natürlich den Heiligen Geist nicht. Und das führt natürlich dazu, dass die ganzen Aktivitäten, wie wir sehen werden, diese Aktivitäten waren vorhanden in dieser Gemeinde. Diese ganzen Aktivitäten sind Aktivitäten, die nicht durch Gott gewirkt sind, die nicht zur Ehre Gottes sind. Und deswegen ist es natürlich wichtig, zurückzugehen zur Schrift, zurückzugehen zur Bibel und Buße zu tun, umzukehren, wie wir auch noch sehen werden. Aber erstmal hier, der Herr Jesus hat den Heiligen Geist. Er kann damit eben ausrüsten. Er kann wirken durch seinen Geist. Und deswegen ist es wichtig, genau das fehlt in dieser Gemeinde eben das Wirken des Heiligen Geistes, weil viele gar nicht gläubig sind und somit den Heiligen Geist nicht haben. Dazu heißt es, und die sieben Sterne hat. Er hat die sieben Sterne und wir hatten bereits gesehen, die sieben Sterne, das steht eben für die Verantwortlichen der Gemeinden. Somit ist das auch ein Hinweis darauf, dass diejenigen, die Verantwortung haben in der Gemeinde, ganz besonders aufgefordert sind zu handeln. Es ist der Herr, der Herr ist über die Gemeinde, er ist das Haupt der Gemeinde und die Verantwortlichen einer Gemeinde handeln unter dem Herrn. Sie sind dem Herrn untergeordnet und natürlich sollen sie sein Wort befolgen, als Vorbilder dienen für die ganze Herde, so wie es auch Petrus auch sagt in Bezug auf die Ältesten, dass sie als Vorbilder wandeln sollen und das ist hier nötig in dieser Gemeinde, dass eben ja, nicht das zutrifft, dass die Vorbilder eben nicht vorbildlich handeln und so dieser ganze Trend in dieser Gemeinde sich noch verstärkt. Vielmehr sollen sie eben bestrebt sein, zurück zur Schrift zu gehen, zum Wort zu gehen und das zu tun, was eben im Wort geschrieben steht. Und da werden wir jetzt einige Sachen auch noch sehen. Also er, der Herr Jesus, um den geht es. Er hat die Kraft, er hat den Geist Gottes, er hat den Heiligen Geist und er kann uns stärken, uns ausrüsten und er durch ihn soll das eben gewirkt werden, ja, was wirklich ihm wohlgefällig ist und nicht eigene Aktivitäten und Aktionen, die nicht auf der Kraft des Herrn basieren. Es geht eben weiter mit dieser Aussage, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Ja, der Herr Jesus kennt die Werke. Wir können davon ausgehen, dass diese Gemeinde durchaus einen Ruf hatte, ja, eine Gemeinde, eine tätige, eine aktive Gemeinde zu sein. Ich kenne deine Werke, also sie hatten Werke, sie haben Werke getan, sie hatten den Namen, dass sie leben, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Also von dem Anspruch, der sich ergibt aus dem Namen der Gemeinde, und da muss natürlich dazu gesagt werden, dass der Name eben oft für die Eigenschaften steht. Ja, wir haben das bei den Namen Gottes. Gott hat verschiedene Namen und die Namen, mit denen Gott bezeichnet wird, die stehen auch für seine Eigenschaften, für sein Handeln. Also aus den Namen Gottes können wir schließen, wie Gott ist und wie Gott handelt. Und so auch bei dieser Gemeinde. Die Gemeinde hat den Ruf, kann man sagen, eine Gemeinde zu sein, die mehr eifrig ist für Gott, die Werke tut für Gott, die Werke, ja, vielleicht Werke der Nächstenliebe tut. Aber diesem wurde diese Gemeinde nicht gerecht. Du bist doch tot. Und der Herr Jesus beurteilt natürlich diese Werke. Er kennt die Werke. Es sind an und für sich tote Werke. Und da bringt auch nichts der gute Ruf. Also eine Gemeinde, die mal gut stand, die vom Weg aber abgekommen ist und ja, die jetzt Werke tut, die nicht gut sind, die Gott nicht wohlgefällig sind, die letztendlich tote Werke sind. Und diese toten Werke kommen natürlich daher, dass diejenigen, die diese Werke tun, auch tot sind, nämlich geistlich tot. Ja, wenn jemand geistlich tot ist, dann kann er noch so viel im Namen des Herrn und im Namen der Bibel tun. Es wird nicht sein, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir hatten letztes Mal Epheser 2 schon betrachtet. Ich möchte aber nochmal darauf zurückkommen. Epheser 2, Verse 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Also das ist der natürliche Zustand des Menschen. Er ist geistlich tot, er ist getrennt von Gott und er lebt gemäß dem Lauf dieser Welt, unter dem Fürsten, unter dem Satan, der die Herrschaft hat in dieser Welt. Er wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Ja, und jeder wahre Gläubige führte einst ein Leben im Ungehorsam, ein Leben in den Begierden des Fleisches und tat den Willen des Fleisches und der Gedanken. Ja, wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen, also solche, die Zorn verdient haben, die ja, Gericht und Verdammnis verdient haben. Und natürlich ist es so, dass man getrennt von Gott nicht etwa etwas tun kann, was dem Herrn wohlgefällig ist, sondern vielmehr dient man dem Satan und dient seinem Reich. Und es ist natürlich traurig, wenn in Bezug auf eine Gemeinde gesagt werden muss, dass diese Gemeinde tot ist. Nun, was sind Hinweise auf eine tote oder sagen wir mal sterbende Gemeinde? Ich habe hier mal ein paar Punkte, aber man kann sicher noch mehr Punkte bringen. Erstmal, Sünde wird in der Gemeinde geduldet oder sogar akzeptiert. Klar, dass wenn eine Gemeinde tot ist, wenn in einer Gemeinde der Herr nicht ist, dann wird Sünde geduldet. Ja, vielleicht unter dem Deckmantel der Liebe, dass man sagt, die Liebe verlangt es doch, dass man jemand, der Ehebruch begeht, dass man dem einfach vergibt, dass man dem willkommen heißt und dass man den so annimmt, wie er ist, dass man andere Sünden akzeptiert und toleriert, von denen die Bibel eigentlich sagt, das ist ein Grund für Gemeindeausschluss. Ja, Gemeindeausschluss ist etwas, was heute sehr unbeliebt geworden ist. Und tatsächlich ist es auch so, dass Gemeinden, die eigentlich gut stehen oder gut standen, ja, da immer zögernder werden, wirklich Gemeindezucht zu praktizieren, obwohl es die Bibel das ganz klar sagt. Natürlich ist es so, man muss da die Grenzen ziehen und man muss sehen, was sind biblische Gründe für Gemeindezucht. Und da werden zum Beispiel ja Ehebruch, Lästerung, Unzucht und solche Dinge genannt. Andere Dinge, die nicht als Grund für Gemeindezucht genannt werden, ja, es gibt Schwachheiten, es gibt die täglichen Probleme und Sünden, die wir haben in unserem Wandel Tag für Tag. Da sind wir aufgefordert, mit der Liebe zuzudecken. Also dieses Konzept, dass die Liebe zudeckt, das finden wir durchaus in der Bibel. Nur wir dürfen es natürlich nicht auf Dinge ausweiten, wo uns die Bibel ganz klar sagt, da müssen wir tätig werden. Da müssen wir dafür sorgen, dass die Gemeinde rein bleibt. Ein weiterer Punkt, der natürlich heute auch sehr wichtig ist, die Autorität des Wortes wird in Frage gestellt, oder des Wortes Gottes wird in Frage gestellt. Man fängt vielleicht an, einzelne Sachen in Frage zu stellen, vielleicht erstmal einen Brief, einen Jakobusbrief oder einen Hebräerbrief. Also noch nicht so krass wie die Bibelkritik, aber wenn man anfängt mit einzelnen Büchern oder einzelnen Aussagen, ist man schnell dabei, dass irgendwann einfach nicht mehr viel übrig ist. Dann Erfahrungstheologie ersetzt die klaren Lehren des Wortes. Ja, das finden wir zum Beispiel sehr viel in der Charismatik, aber nicht nur, dass man einfach sagt, das erlebe ich. Ja. Ich erlebe, wenn man mir Hand auflegt, dann fühle ich mich gut. Ja, und wenn ich dann in Sprachen rede, dann fühle ich mich noch besser. Dann ein weiterer Punkt, man hat ein gutes Glaubensbekenntnis. Ein Glaubensbekenntnis eben noch aus der Zeit, wo die Gemeinde gut stand, aber keinen lebendigen Glauben. Dieses Glaubensbekenntnis, vielleicht sagt man sogar, ja, wir haben ein gutes Glaubensbekenntnis, das ist unser Glaubensbekenntnis, aber in Wirklichkeit ist es nicht etwas, was im Herzen wirklich verankert ist. Und somit ist natürlich das Wort Gottes auch nicht im Herzen verankert. Es ist kein lebendiger Glaube da. Ein weiterer Punkt, es werden falsche Lehren, Irrlehren geduldet oder sogar gelehrt. Und da sagt uns die Bibel ja ganz klar, auch in Bezug auf die letzten Tage, dass falsche Lehrer kommen werden, die den Vater und den Sohn leugnen. Das heißt, was wird angegriffen? Es wird die Gottheit des Herrn angegriffen. Es wird die Person des Herrn angegriffen. Es werden falsche Dinge in Bezug auf die Wiederkunft des Herrn gelehrt. Es gibt noch andere, aber das sind so Punkte, die eben ausdrücklich genannt werden. Und wenn man natürlich den Herrn angreift, wenn man seine Person angreift, wer der Herr Jesus ist, wie er ist, dann greift man dadurch das Evangelium an. Und ausgehend davon hat man dann auch ein falsches Evangelium. Dann ein weiterer Punkt kann sein, die Liturgie spielt eine große Rolle. Ja, man hält sich an irgendwelchen Formen fest, ohne wirklich den lebendigen Glauben zu haben. Das Soziale anstatt das wahre Evangelium wird verkündigt und praktiziert. Tote Werke, also so wie es in der evangelischen Kirche der Fall ist oder weit verbreitet ist, dass man ja von Nächstenliebe spricht, ja, dass sich alles um die Nächstenliebe dreht, aber dass es sich nicht um das wahre, um das biblische Evangelium dreht. Und natürlich sind Werke wichtig, aber das Wichtigste ist erstmal, dass das Evangelium stimmt, dass man auf dem Evangelium gegründet ist und dass man auf dieser Basis dann dem Herrn dient und gute Werke tut, nämlich Werke, die durch ihn gewirkt sind und nicht ein toter Aktivismus. Ein weiterer Punkt, das Ansehen in der Welt spielt eine größere Rolle als das Ansehen vor Gott. Ja, man möchte als Gemeinde einen guten Ruf haben, man möchte akzeptiert werden, man möchte den ganzen Gottesdienst so aufbauen, dass möglichst viele ja, den Gottesdienst gut finden, vielleicht mit einer modernen Band, mit fetziger Musik, ja, dass man so einfach die Leute anzieht und dann die Botschaft möglichst flach halten, sodass niemand in irgendeiner Weise Anstoß nimmt und dass man so viel wie möglich Menschen sozusagen so erreicht und ein großes Ansehen erlangt. Aber das ist natürlich dem Herrn nicht wohlgefällig, denn wir sollen uns so versammeln und so Gottesdienst praktizieren, wie es uns auch die Bibel sagt, und da eben nicht Kompromisse mit der Welt machen. Wir haben dann in Vers 2 die Aufforderung: Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Also die Aufforderung, wach zu werden und das Übrige zu stärken. Wenn wir auch vorher diese Aussage hatten, du bist doch tot, sehen wir an dieser Stelle, dass diese Aussage nicht absolut ist. Also nicht jeder Einzelne in der Gemeinde ist tot. Und wir sehen auch weiter unten, doch du hast auch einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Also es gibt solche, die tatsächlich lebendig sind, die gläubig sind und die aufgefordert werden können, die angesprochen werden können, etwas zu tun. Und werde wach ist dann offenbar ein Appell an diejenigen, die wirklich rettenden Glauben haben, nun tätig zu werden. Offenbar waren sie nicht wach, ja, offenbar haben sie vielleicht einfach den Dienst etwas zurückgefahren, etwas eingestellt, weil sie gemerkt haben, es ist so viel Widerstand da in dieser Gemeinde, ja, dass sie mutlos geworden sind oder dass sie sich gesagt haben, es bringt ja sowieso nichts, ja, wir leben für uns jetzt unseren Glauben, lass uns da nicht beirren, aber wir wollen jetzt da nicht die Konfrontation suchen. Und deswegen hier die Aufforderung, werde wach, also sie sollen tätig werden, sie sollen aktiv werden, sie sollen etwas tun gegen diese Missstände in der Gemeinde. In dem Sinne, werde wach, erwache, um eben tätig zu werden, um das Übrige zu stärken. Und was ist das Übrige? Das Übrige, manche haben es bezogen auf wahre Gläubige, die aber kurz davor sind abzufallen. Ja, die sind im Begriff zu sterben, die sind kurz davor, das ewige Leben wieder zu verlieren. Allerdings müssen wir von der Schrift her natürlich sehen, dass uns die Sicherheit, die ewige Sicherheit für Wiedergeborene so klar gelehrt wird an verschiedenen Stellen, sei es Johannes 10 ab Vers 27, Römer 8 ab Vers 28, wird uns das so klar gelehrt, dass wir, wenn wir die Verlierbarkeit lehren aufgrund von solchen Stellen, müssten wir andere Stellen rausstreichen an der Bibel. Und das wäre ein Infragestellen der Verheißungen und der Glaubwürdigkeit Gottes. Deswegen weisen einige zu Recht darauf hin, dass das Übrige auch im Griechischen ein Neutrum ist. Also es ist nicht Maskulinum, es ist nicht Femininum, sondern Neutrum. Und dass hier in dem Sinne dann nicht Personen gemeint sind. Es gibt zwar Bibelstellen, wo ein Neutrum auch für Personen verwendet wird, aber in den allermeisten Stellen bezieht sich das auf etwas, auf Dinge. Und so passt es auch hier in dem Zusammenhang, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Was ist gemeint mit diesem Übrigen dann? Das Übrige ist das, was getan wird in der Gemeinde. Das sind Werke, die tatsächlich in Christus getan sind. Das sind Werke, Aktivitäten, die dem Herrn wohlgefällig sind, die aber sehr abgenommen haben, eben wegen diesem Widerstand innerhalb der Gemeinde, sind natürlich die anderen, die in der Überzahl sind, die tot sind, sehr stark dagegen, dass jemand wirklich noch das wahre Evangelium verkündigt, dass jemand wirklich auf Grundlage des Evangeliums arbeitet und wirkt. Somit waren viele wirklich, die noch gläubig waren, die waren einfach kurz davor, ihre Aktivitäten einzustellen. Und diese Aktivitäten sollten jetzt gestärkt werden. Also diese Dienste, wo wirklich am Evangelium gearbeitet wird, wo das Evangelium verkündigt wird, die sollten gestärkt werden, damit die ganze Gemeinde wieder belebt wird, dass die Menschen zum rettenden Glauben an den Herrn kommen, auch wenn es Widerstand gibt. Da soll man nicht um des Friedens willen dann sich zurückhalten und um des Friedens willen einfach sagen, okay, ich habe so viel Widerstand, das bewirkt nur Streit, wenn ich da weiter treu das Evangelium verkündige, wenn ich es vielleicht im größeren Rahmen noch tue, dann bekomme ich es nur ab danach wieder und da habe ich keine Lust mehr drauf. So soll man nicht sprechen, sondern man soll da treu sein, dem Herrn treu sein und einfach ja diesen Dienst weiter tun, diesen Dienst stärken und intensivieren, auch wenn das auf Widerstand stößt. Und das war eben nicht der Fall. Und deswegen der Zusatz, ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Wir wollen uns jetzt noch anhand von einigen anderen Bibelstellen etwas mehr im Detail anschauen. Erstmal 2. Thessalonicher 3, Vers 13. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und das ist tatsächlich möglich, dass man müde wird, dass man mutlos wird, wenn man dem Herrn dient, wenn man merkt, dieser Dienst ist verbunden mit Widerstand, mit Schwierigkeiten und es kann zu einer Müdigkeit führen. Und hier die Aufforderung, ihr aber Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Auch Paulus sagt an verschiedenen Stellen, dass er sich nicht entmutigen lassen möchte. Und in diesem Sinne ist uns Paulus auch ein Vorbild, der trotz aller Rückschläge, trotz aller Probleme, trotz Situationen, wo er gesagt hat, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christi Jesu ist, dass er trotzdem weitergemacht hat und an seinem Dienst festgehalten hat. Und wie schnell ist es doch, dass manch einer sagt, ja, dieser ganze Kampf, der ermüdet mich, ich habe keine Kraft mehr. Aber dann gilt es genauso zu sagen, dass wir auf den Herrn harren wollen, dass er neue Kraft gibt für diesen Dienst. Hebräer 12, Verse 12 bis 13. Einfach die Aufforderung, andere wieder aufzurichten, andere zu stärken. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt werden. Also wirklich auch das Vertrauen auf den Herrn, dass der Herr auch stärken möchte, dass der Herr uns gebrauchen möchte, um andere zu stärken. Und dass wir, wenn wir da merken, da sind Einzelne, die haben gerade Probleme oder vielleicht sogar welche, die fangen an, das Wort in Frage zu stellen, dass wenn wir das mitkriegen, dass wir uns um solche kümmern, dass wir einfach versuchen, sie durchs Wort zu stärken. Gut, hier ist natürlich noch der Zusammenhang, Hebräer 12, Widerstand, der von außen gekommen ist, Widerstand durch die Judenverfolgung und so weiter, wo dann manche gesagt haben, ja, sie nehmen sich da jetzt etwas zurück, manche die Gemeindeversammlung nicht mehr besucht haben, wo es ja dann auch heißt, verlasst die Versammlung nicht. Ja, dass auch diejenigen, die in solch einer Gefahr sind, dass die gestärkt werden und ermutigt werden, treu am Wort festzuhalten. Dann Kolosser 4, Vers 17. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Ja, jeder von uns ist befähigt, in der Gemeinde zu dienen. Jeder von uns ist befähigt, dem anderen zu dienen. Es gibt im Reich Gottes niemand, der arbeitslos ist. Und doch ist es so, dass manch einer zwar merkt, in einem bestimmten Bereich hat er eine Gabe, hat er diese Befähigung, anderen zu dienen, aber er erfüllt diesen Dienst nicht. Er lässt sich ablenken von den Dingen des Lebens, von, ja, vielleicht von Druck, vielleicht von Problemen, die aufkommen in dem Dienst. Er lässt sich davon abbringen und erfüllt diesen Dienst nicht. Und wir haben hier diese Aufforderung von Paulus, habe Acht darauf, damit du ihn erfüllst. Und das ist auch eine Ermahnung an uns, dass wir wirklich bestrebt sind, den Dienst, den Gott uns gegeben hat, dass wir ihn auch tun. Jetzt mag natürlich manch einer sagen, ich habe aber gar keinen. Auch da gilt es natürlich, den Herrn zu suchen, den Herrn anzufinden, dem Herrn zu sagen, Herr, gebrauche mich zu deiner Ehre. Denn er hat uns alle dazu berufen, dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen und dass es eine bleibende Frucht sein soll. Da gibt es keine Ausnahme bei wahren Gläubigen. Ein anderer Punkt kann natürlich sein, dass man ein Mitläufer ist, dass man gar nicht wirklich gläubig ist, nicht wirklich gerettet ist und deswegen auch nicht weiß, was kann ich eigentlich tun. In dem Fall gilt es natürlich, den Herrn auch zu suchen, ja, und sich zu prüfen anhand vom Wort, ob man im Glauben ist, wirklich dem Herrn das auch zu sagen und wirklich zu sagen, Herr, ich möchte echt sein, ich möchte nicht tot sein, ich möchte nicht ein falscher Bekenner sein, sondern lebendig. Und es ist ja der Herr, der auferweckt ist, der Herr, der lebendig macht. Aber hier erstmal diese Aussage, habe Acht auf diesen Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst, war natürlich auch wichtig für diejenigen in Sardes. Und auch passend dazu Philipper 1, Vers 11, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Ja, das müssen wir uns vor Augen führen. Dazu hat Gott uns berufen. Er hat uns berufen, dass wir erfüllt sind mit Früchten der Gerechtigkeit. Das möchte er tun. Er möchte, dass wir eben dieses neue Leben leben. Ein Leben in der Kraft der Auferstehung, in der Kraft, die da ist, die uns zur Verfügung steht. Und im Vertrauen auf diese Tatsache sollen wir vorangehen und dem Herrn dienen. Und dann dürfen wir erfüllt sein mit Früchten der Gerechtigkeit. Und wenn dein Leben nicht so aussieht, dass du jetzt von dir sagst, mein Leben ist erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, dann ist das auch wieder ein Grund, den Herrn zu suchen, darüber Buße zu tun und zu sagen, Herr, verändere mich, gib mir erleuchtete Augen, dass ich das verstehe, dass ich verstehe, was mir schon geschenkt worden ist, dass ich darin wandeln darf und dass ich wirklich den Dienst für den Herrn tun darf, zur Ehre und zum Lob Gottes. Und ich denke, eigentlich wünschen wir uns das ja. Jeder wahre Gläubige wünscht sich doch, vom Herrn gebraucht zu werden, wünscht sich doch, dem Herrn zu dienen, wünscht sich doch, erfüllt zu sein mit Früchten der Gerechtigkeit. Deswegen sollten wir nicht resignieren, wenn wir vielleicht ja, zurückschauen auf die letzten Jahre und den Eindruck haben, naja, mein Leben sieht nicht so aus, dass es erfüllt ist mit Früchten der Gerechtigkeit. Und es wird deswegen auch die nächsten Jahre nicht anders sein. Ja, da sollten wir nicht resignieren, nicht mutlos sein, sondern vielmehr zuversichtlich in die Zukunft schauen, zuversichtlich auf die Verheißungen schauen und wirklich dem Herrn sagen, Herr, verändere mich in dein Bild. Und egal, was nötig ist, egal, was passieren muss in meinem Leben, damit ich brauchbarer bin, tu es. Wenn es auch Züchtigung bedeutet, wenn es Leid bedeutet, wenn es sonst etwas bedeutet, Herr, tu es. Ja, Georg Müller hat es andersrum gebetet. Georg Müller hat gebetet, Herr, du weißt, wie mein weiterer Weg sein wird. Wenn du weißt, er wird dir nicht zur Ehre sein, sondern zur Unehre, dann töte mich. Und der Herr hat ihn nicht getötet, sondern er hat ihn mächtig gebraucht. Aber das heißt ja einfach, wir sind bereit, in den Tod sozusagen zu gehen. Wir sind bereit, den schweren Weg zu gehen mit der Hilfe des Herrn, nicht aus eigener Kraft. Da können wir gar nichts, da sind wir ausgeliefert, sondern mit seiner Kraft. Und das bedeutet, dass wir auch bereit sind zu akzeptieren, dass der Herr unsere Ecken und Kanten eben bearbeitet, was auch schmerzhaft sein kann. Aber wir haben diese Verheißungen, dieses Versprechen vom Herrn und auf diese Verheißung sollen wir uns stützen und auch entsprechend Buße tun, wenn wir einfach merken, wir waren einfach ein Hindernis für das Werk des Herrn in unserem Leben. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Ja, sie sollen daran denken, wie sie empfangen und gehört haben. Sie haben die Wahrheit gehört, sie haben sie empfangen, sie haben es aber nicht bewahrt, wie sie es hätten bewahren sollen. Buße bei Ungläubigen heißt natürlich, dass wir einsehen, dass wir uns nicht selbst helfen können, dass wir ein Leben geführt haben, das Gott nicht wohlgefällig war, dass wir die Erlösung, die Errettung brauchen und dass wir nun anders denken in Bezug auf uns, in Bezug auf Gott, dass wir eben das Urteil Gottes über uns selbst, über unser Handeln, aber auch über unsere Person annehmen und dass wir einsehen, dass allein Christus uns retten und uns verändern kann und dass wir mit solch einem bußfertigen Herz zum Herrn Jesus kommen. Aber auch für Gläubige gilt ja immer wieder die Aufforderung, Buße zu tun, wenn wir merken, wir haben falsch gehandelt, wir haben gesündigt oder wir haben Gutes nicht getan, das wir hätten tun sollen. Und da haben wir keine Ausreden, auch wenn man oft Ausreden hört oder auch vorbringt oder versucht, sich einfach rauszureden. Die Ausrede kann sein, ja, die anderen sind ja auch nicht besser. Die anderen Gläubigen enttäuschen mich so sehr, dass ich es selbst einfach auch nicht anders mache. Aber es gilt ja da immer, selbst als gutes Vorbild voranzugehen. Es gilt ja immer zu sagen, wenn ich erkannt habe, ein Verhalten ist falsch, es gibt einen Missstand, dass ich dann selbst mit gutem Vorbild vorangehe und dass andere sehen, welchen Eifer dieser Bruder auf einmal hat, wie er mit Liebe handelt, mit Liebe anderen begegnet, wie er am Evangelium arbeitet. Das ist so vorbildlich, diesen Weg möchte ich auch gehen. Und dann ist es wieder ein Ansporn für andere, dass auch andere zu Buße und zur Umkehr gebracht werden. Denke, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Und das ist ein häufiges Element in der Bibel. 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Also diese Aufforderung, sich an die gesunden Worte zu halten, die in dem Fall er gehört hat von Paulus und wir haben sie gehört im Wort Gottes, das uns niedergeschrieben worden ist. Dann in Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, dass wir einfach an dem Wort festhalten, was uns gegeben ist, dass wir es bewahren und dass wir auch vertrauen, dieses Wort rüstet uns völlig aus zu dem Dienst, zu dem Gott uns berufen hat. Es fehlt nichts. Ja, wenn wir gläubig sind, wohnt der Heilige Geist in uns, wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Kraft Gottes und wir haben das Wort, nach dem wir leben können und nach dem wir leben sollen. Dieses Wort, das uns verändert, das uns hilft, Christus mehr und besser zu erkennen und ihn mehr zu lieben. Einfach an diesem Wort festzuhalten und nicht etwa dieses Wort in Frage stellen. Dann in Kapitel 2, Vers 2. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Auch das eine ganz wichtige Aussage für die Treuen, an die Treuen in der Gemeinde. Ja, die Treuen sollen wieder andere lehren, andere Treue. Ja, es soll treuen Menschen anvertraut werden, die wieder andere lehren können. Dass man also sich diejenigen sucht, dass man ja, herausfindet, wer möchte auch am Wort festhalten oder wer ist offen für das Wort und ist bereit, das Wort zu hören, dass man ihnen das wieder antraut und die können dann wieder andere lehren. Im Prinzip Jüngerschaft, dass man das einfach intensiviert und praktiziert und dass so die Gemeinde nach und nach wieder zu Leben erweckt wird. Und dann noch in Bezug auf die Buße, was wir noch sehen werden in Kapitel 3, Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Diese Aussage des Herrn, der Herr züchtigt, ja, diejenigen, die er lieb hat, er ist wie ein Vater, wie ein liebender Vater, der auch seinen Sohn züchtigt. Und die Grundlage ist die Liebe, die Motivation ist die Liebe, auch wenn der Hebräerbrief uns sagt, es für den Moment nicht zur Freude ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist aber zu unserem Besten. Und deswegen dann diese Folgerung, sei nun eifrig und tue Buße. Es ist natürlich schöner, wenn wir Buße tun, bevor eine schlimme Züchtigung kommt, die wir als sehr unangenehm empfinden. Damit meine ich jetzt nicht die allgemeine Züchtigung, unter der wir alle sind, sondern Züchtigung für konkretes Fehlverhalten. Und da die Aussage, sei nun eifrig und tue Buße. Der Herr führt dann weiter aus, immer noch in Vers 3, Vers 3b. Was passiert, wenn dieser Aufforderung nicht nachgekommen wird? Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Also wenn dieser Aufforderung nicht nachgekommen wird, dann wird dieser Negativtrend in der Gemeinde weitergehen. Und dann wird die Gemeinde irgendwann ohne Gläubige sein. Und wenn die Gemeinde dann ohne Gläubige ist und die Wiederkunft des Herrn ansteht, wird die Gemeinde davon nichts mitbekommen. Du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Sie wird nicht vorbereitet sein. Und die Frage ist, wie kann man erstmal vorbereitet sein als Gemeinde für die Wiederkunft des Herrn? Können wir den Tag und die Stunde berechnen, wann der Herr wiederkommt? Nein, wir können weder den Tag noch die Stunde noch das Jahr berechnen. Und wir sollen es auch nicht tun. Die Bibel ermutigt uns nicht dazu, sondern warnt uns davor, das zu tun. Wie kann es eine Warnung sein, du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde, wenn die Gemeinde allgemein doch gar nicht weiß, wann der Herr Jesus wiederkommt. Es ist eine Aufforderung, eben bereit zu sein. Wahre Gläubige sollen jederzeit bereit sein für die Wiederkunft des Herrn. Und das bedeutet es auch eben, dann die Stunde zu erkennen. Ja, das heißt nicht etwa, dass man weiß, okay, morgen kommt der Herr, aber wir sind jetzt bereit, dass der Herr jetzt in diesem Moment kommt, dass er heute kommt, heute Nacht kommt, morgen früh kommt. Wir erwarten ihn und in dieser Erwartungshaltung sollen wir ihm dienen. Das sagt der Herr Jesus selber immer wieder, ja, dass wir Knechte sein sollen, die ihren Herrn erwarten. Und das sind Knechte, die im Dienst beschäftigt sind. Die Knechte, die danach streben, wenn der Herr kommt, dass sie gerade im Dienst für den Herrn sind. Lukas 21, Vers 36, da heißt es, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ja, dieser Vers steht im Zusammenhang, wo der Herr Jesus von Endzeitereignissen spricht, ja, vor schlimmen Dingen spricht und er sagt, wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen. Und wie geschieht es, wie entfliehen wir diesem allen? Indem wir vor dem Sohn des Menschen stehen. Das heißt, hier auch ein Hinweis, der natürlich allein nicht genügen würde, aber ein Hinweis, dass die Entrückung vor der Trübsalzeit geschehen wird. Warum? Wir entfliehen dem, nicht indem wir uns in irgendeiner Erdhöhle verkriechen oder indem wir Waffen anhäufen und uns bereit machen für die Endzeitereignisse, sondern indem wir vor dem Sohn des Menschen stehen. Wenn wir entrückt werden, werden wir vor ihm stehen, werden wir ihn sehen und so werden wir diesem allen entfliehen. Epheser 6, Vers 18, da heißt es, indem ihr dabei zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ja, hier diese Grundaufforderung zu beten, zu wachen, ja, mit Ausdauer zu bitten und zu flehen für alle Heilige. Also auch das ist nötig, das gehört dazu, wachsam zu sein. Wenn du nicht wachst, bedeutet also nicht nur, dass wir jetzt tätig werden, dass wir hingehen, das Wort treu verkündigen, das Evangelium verkündigen, sondern dass das Hand in Hand geht mit Gebet, mit Flehen, dass der Herr die Situation verändert, dass er alles zum Guten wendet und dass er die Gemeinde wieder erweckt zu neuem Leben. Dann ein weiterer Punkt, 1. Thessalonicher 5, Verse 2 bis 6. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir haben hier auf der einen Seite eine Verheißung, ja, Kinder des Lichts werden nicht überrascht. Das ist auch eine Zusage. Sie werden nicht überrascht, sie werden nicht überfallen werden von diesem Tag, sondern sie gehören zum Licht und deswegen wandeln sie im Licht. Aber es kann natürlich sein, dass Kinder des Lichts nicht so wandeln, wie sie wandeln sollen, dass sie nicht der Berufung würdig werden im Wandel, zu der sie berufen worden sind. Und deswegen hier die Erinnerung daran, was unsere Bestimmung ist. Da wir dem Tag angehören, sollen wir auch so wandeln, wie solche dem Tag angehören. Wir sollen nicht schlafen, wie die anderen. In einer Gemeinde, die jetzt in diesem Zustand ist, da soll man auch nicht schlafen und nicht resignieren, sondern eben, wie ich gesagt hatte, tätig werden und das tun, was der Herr verlangt und was ihm wohlgefällig ist. Und dann der Zusatz, lasst uns wachen und nüchtern sein. Das Nüchternsein ist auch wieder eine Aufforderung, die wir oft in Verbindung mit dem Wachen sehen. Es gehört zum Wachen gewissermaßen dazu, nüchtern zu sein, weil unnüchtern zu sein ist nicht kompatibel, kann man sagen, mit wachsam zu sein, weil Unnüchternheit führt eben genau dazu, dass man sich vielleicht verführen lässt und dass man eben die Wachsamkeit über Bord schmeißt. Also hier dieser ganze Zusammenhang ist natürlich eben der Tag des Herrn, der die Ungläubigen überfallen wird, der Sardes überfallen wird, wenn sie eben nicht ihre Ausrichtung korrigieren und Buße tun. Aber die, die dem Licht angehören, die Kinder des Lichts, die haben eine andere Bestimmung, ein anderes Ziel und eine weitere Verheißung hier in Bezug auf auch diese schlimme Zeit, die kommen wird über den ganzen Erdkreis. Wir werden das noch vertiefen, wenn wir dann die Gemeinde von Philadelphia anschauen, wo wir nochmal eine klare Verheißung, eine klare Zusage haben, ja, dass diese Gemeinde eben nicht durch die Trübsalzeit, durch diese schlimme Zeit durch muss. Dann haben wir nun ein Lob in Vers 4. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Also es gibt solche, wie wir gesehen haben, die gläubig sind, die gerettet sind, die es wert sind und die mit dem Herrn wandeln werden. Die haben diese Zusage, dass genau das der Fall sein wird. Und dieses Wort, das es hier verwendet wird für befleckt, kommt in der Bibel nicht oft vor. Eine weitere Stelle ist Offenbarung 14, Vers 4. Da heißt es, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und weil wir diese Parallelstelle haben in Offenbarung 14, Vers 4, beziehen manche unseren Vers 4 nur auf Unzucht. Ja, also Unzucht ist das, was jetzt das Problem in der Gemeinde war. Und es gibt eben einige, die haben sich dieser Sünde nicht schuldig gemacht und deswegen sind sie es wert und dürfen mit dem Herrn wandeln. Die meisten Ausleger beziehen es aber korrekterweise einfach auf die Befleckung durch Sünde. Und das ist ja das Problem hier in der Gemeinde. Wenn jemand geistlich tot ist, dann wissen wir, sein Leben zeichnet sich aus durch sündige Werke. Dazu gehört Unzucht, da gehören viele andere Dinge auch dazu. Unzucht war sicher ein problematisches Element in Sardes. In Sardes hatten wir zum Beispiel den Tempel der Göttin Kybele. Das ging natürlich einher mit viel Unmoral, mit Unzucht, die ja in dieser Stadt einfach gang und gäbe war. Und deswegen ist es auch vorstellbar, dass es eine besonders dominierende Sünde war. Aber es ist sicher nicht das Einzige, was hier gemeint ist, sondern Hand in Hand mit Unzucht, mit Ehebruch gehen andere Sünden und Laster. Und deswegen allgemein ist das ein Problem, was eben das Problem der Ungläubigen allgemein ist. Im Kontrast dazu sind eben die Gläubigen. Und deswegen passt es auch, dass es allgemein für Sünde steht. Die Gläubigen sind diejenigen, die mit weißen Kleidern gekleidet sind. Offenbarung 7, Vers 14. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, also es geht um die Frage, wer sind diese? Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Hier geht es jetzt nicht allgemein um die Gemeinde Jesu Christi, sondern hier geht es um diejenigen, die durch den Dienst der 144.000 zum Glauben gekommen sind. Wir werden das noch im Detail betrachten. Diese große Menge, die in der Trübsalzeit gerettet wird. Und sie haben ihre Kleider gewaschen. Sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und auch dieses Thema haben wir bereits betrachtet, wo wir nämlich Offenbarung 1 betrachtet haben. Wir gehen da ganz kurz zurück. Nämlich in Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also hier haben wir eine allgemeine Aussage und wir wissen natürlich, dass die Reinigung durch das Blut Christi etwas ist, was jeder Gläubige, jeder wahre Gläubige erfahren hat. Und das sehen wir auch in 1. Petrus 1, Verse 18 bis 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Also es sind nicht vergängliche Dinge, mit denen wir erkauft worden sind, sondern eben das Blut des Lammes. So wissen wir, dass wir voller Dankbarkeit zurückschauen dürfen auf dieses Erlösungswerk, auf die Liebe des Herrn, der uns geliebt hat, der sich für uns hingegeben hat, der sein Leben für uns gelassen hat, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Und nur auf dieser Grundlage können wir das Heil haben, können wir die Errettung haben und können wir ihm wohlgefällig dienen. Das ist kein Verdienst, sondern das ist allein diese Gnade. Und das ist natürlich wichtig, dass dieses Evangelium, diese Grundlagen, dass die in dieser Gemeinde auch wieder mehr verkündigt werden und dass Menschen einfach diese Wahrheit erfassen dürfen. Und nun wollen wir eben auf diesen Vers 5 eingehen, nämlich diese Verheißung, wer überwindet, wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass derjenige, der wirklich rettenden Glauben hat, dass derjenige, der wiedergeboren ist, der ist ein Überwinder. So heißt es in 1. Johannes 5, Verse 4 bis 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und dann Römer 8, Verse 37 bis 39. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Aussage ist nur die Fortführung von anderen Aussagen, die schon weiter vorne im Römerbrief beginnen, in Kapitel 8 beginnen, kann sogar sagen in den Kapiteln davor, wo eben das Heil uns aufgezeigt wird und wo aufgezeigt wird, dass es eben aus Glauben ist, dass es von Gott ausgeht und dass Gott es ist, der in uns wirkt und der uns verändert. Und somit ist das Heil nicht aus Werken, auch nicht aus Werken des Bekennens, Festhaltens oder sonst irgendwelchen Werken, sondern das Heil liegt in Gottes Hand. Und wir sind in Gottes Hand und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und auch hier muss man betonen, an der Stelle sagen manche, ja, das steht schon da, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ja, das kann niemand tun, wird dann gesagt, aber wir selbst können es tun. Aber wenn wir das genau anschauen, was hier steht, dann steht da nicht nur, dass irgendetwas, also irgendwelche Personen uns nicht scheiden können von der Liebe Gottes, sondern das ist weit umfangreicher ausgedrückt. Es heißt zum Beispiel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Also nichts, was in der Zukunft kommen könnte, passieren könnte, kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und da können wir das mit reinnehmen. Ja? Auch unsere zukünftige Entscheidung, wir könnten uns in der Zukunft entscheiden, dass wir sagen, ja, wir wollen nicht mehr mit dem Herrn gehen, dann wäre das ein zukünftiges Ereignis, das uns von der Liebe Gottes scheiden würde. Und das würde diesem Wort dann eben widersprechen, was wir hier sehen. Das bezieht sich natürlich auf wahre Gläubige. Wenn wir wirklich gerettet sind und wiedergeboren sind, dann dürfen wir vertrauen auf die Verheißungen Gottes, auf das, was er uns zugesagt hat. Und wir sollen das sogar tun. Denn wenn ich mein Leben anschaue und zurückschaue auf die vielen Nöte, Versuchungen und Dinge, die ich durchgemacht habe und wie der Herr mich durchgetragen hat, dann kann ich nicht sagen, werde ich morgen noch festhalten? Werde ich übermorgen noch festhalten? Werde ich in einem Jahr, wenn ich in schlimmer Verfolgung bin, wirklich festhalten? Ja, werde ich im Glauben bleiben? Ich kann, wenn ich mich anschaue, keine Garantie dafür geben. Ich habe da große Zweifel, wenn ich mich anschaue. Und deswegen weiß ich, ich brauche nicht mich anzuschauen, sondern ich darf den Herrn Jesus anschauen. Ich darf ihn anschauen, auf ihn vertrauen. Er wird es tun. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so schaue ich weg von mir auf Christus, auf das, was er für uns getan hat, auf das vollkommene Erlösungswerk, das ausreicht für die vergangenen und auch für die zukünftigen Sünden, für die zukünftigen Schwachheiten, ja, für all das, wo es uns mangelt, genau das ist das, wo der Herr voller Reichtum ist, voller barmherziger Liebe. Dann eben dieses Element, er wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Lesen wir Offenbarung, Kapitel 19, Vers 8. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und hier geht es um die Braut Christi. Sie darf sich in feine Leinwand kleiden. Das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Auch im Alten Testament finden wir dieses Konzept, nämlich Psalm 132, Vers 9. Deine Priester sollen sich in Gerechtigkeit kleiden und deine Getreuen sollen jubeln. Die Priester gekleidet in Gerechtigkeit. Wir sehen da auch ein eindrückliches Beispiel im Buch Sacharja, wo Josua gekleidet wird in Gerechtigkeit. Und die Tatsache, dass es hier um Priester geht, ist auch ein Hinweis, dass diese reinen Kleider auch für den Dienst dann stehen. Ja? Dass wir auch praktisch dann einen priesterlichen Dienst haben werden. Nicht nur, denn die Bibel sagt uns, wir werden herrschen, wir werden mitherrschen und so weiter. Aber letztendlich werden wir Gott dienen und das wird auch im Äußerlichen erkennbar sein, dass wir seine Diener sind. Dann haben wir die Aussage, und ich will seinen Namen nicht auslöschen, aus dem Buch des Lebens. Und das ist auch wieder eine interessante Aussage, auf die wir kurz eingehen werden. Und zwar haben wir in der Bibel immer wieder diese Erwähnung des Buches des Lebens. Und wir haben in der Offenbarung auch dreimal die Erwähnung des Lebensbuches des Lammes oder das Buch des Lebens des Lammes. Wir schauen jetzt erst ein paar Aussagen über das Buch des Lebens an. Und zwar 2. Mose 32, Vers 33, da bittet Mose für das Volk, das gesündigt hatte, das sich ein Kalb gemacht hatte. Er bittet für das Volk und sagt zu Gott, lösche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ja, lösche mich aus. Ja, er möchte so für das Volk eintreten, indem er sagt, ja, er möchte stellvertretend ausgelöscht werden. Und dann antwortet eben Gott, das heißt dann, der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Hier sehen wir eben diese Aussage, der gegen Gott sündigt, wird aus dem Buch getilgt. Und zu was führt das an dieser Stelle? Zu physischem Tod. Es heißt nämlich in Vers 35, und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Also sie werden getötet, sie werden geschlagen. Deswegen wird dieses Buch auch teilweise das Buch der Lebendigen genannt. Es ist das Buch, das ein Verzeichnis aller Lebenden enthält. Und diejenigen, die gegen Gott sündigen, die werden aus diesem Buch getilgt, was nämlich heißt, dass sie aus dem Buch rausgestrichen werden. Und Psalm 69, Verse 28 bis 29 greift diesen Gedanken auf. Da heißt es, nämlich im Gebet, füge Schuld zu ihrer Schuld und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Ja, also hier der Wunsch des Psalmisten, dass die Feinde nicht zur Gerechtigkeit Gottes gelangen, dass sie also nicht gerettet werden. Und das ist der Wunsch von David. Aber da müssen wir einfach sehen, auch diese Zeit im Alten Testament war eine andere Zeit. Es war eine andere Haushaltung. Wir sollten deswegen nicht so beten. Wir sollen ja für die Feinde bitten, für das Wohl der Feinde. Wir werden sehen, wenn wir die Offenbarung betrachten, dass die Heiligen in der Trübsalzeit auch um Rache bitten. Dass also auch in der Trübsalzeit wir wieder eine andere Haushaltung haben, was ein klarer Hinweis auch für die Entrückung vor der Trübsalzeit ist, weil die Heiligen in der Trübsalzeit beten nicht so, wie wir jetzt in der Gemeindezeit heute beten sollen. Das ist nur am Rande, jetzt kommen wir zurück auf die Aussage, tilge sie aus dem Buch des Lebens, sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Und hier sehen wir, tilge sie aus dem Buch des Lebens. Ja, er wünscht, dass sie getilgt werden, dass sie letztendlich von Gott gerichtet werden, getötet werden. Ja, dass so einfach Gott dem David Gerechtigkeit schafft. Und so sehen wir auch hier den Kontrast. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Das ist offenbar dann die Aussage, dass die Gerechten in dem Buch bleiben. Ja, sie bleiben eingeschrieben in dem Buch. Und dann noch Offenbarung 22, Vers 19. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und was ich jetzt nicht erwähnt hatte, aber was wir auch noch betrachten werden, ist in Offenbarung 20 vom großen weißen Thron, da werden auch diejenigen in den Feuersee geworfen, die nicht im Buch des Lebens stehen. Und so können wir sehen, dass wer im Glauben starb, der wurde nicht aus dem Buch des Lebens gelöscht. Wer im Unglauben starb, der wurde eben aus dem Buch getilgt. Und da sehen wir hier diese Unterscheidung. Das eine ist der Fluch, aus dem Buch gestrichen zu werden, was letztendlich mündet in der ewigen Verdammnis. Und das andere ist der Segen, in dem Buch zu bleiben und dann eben das Anrecht zu haben auf die Ewigkeit. Also so viel zum Buch des Lebens. Jetzt schauen wir aber auch kurz das Lebensbuch des Lammes an. Offenbarung 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Parallelstelle, Verse 17, Kapitel 17, Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, wird sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Und dann noch Offenbarung 21, Vers 27. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Groll und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das sind diese drei Stellen, wo das Buch des Lebens des Lammes ausdrücklich erwähnt wird. Und hier sehen wir eben diesen Zusammenhang mit Bewahrung. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, die werden das Tier anbeten und die anderen, die werden bewahrt werden. Und deswegen, wenn wir das jetzt mal hier als Überblick betrachten, dann sehen wir hier folgenden Zusammenhang. Erstmal, alle Lebenden stehen im Buch des Lebens. Deswegen wird es auch eben teilweise genannt, das Buch der Lebenden. Sie leben ein Leben in Sünde, eben im Unglauben, und sie tun nicht Buße bis zu ihrem Tod. Die Folge ist, sie werden aus dem Buch gestrichen und gehen in die ewige Verdammnis. Das ist das, was wir gesehen hatten zum Buch des Lebens. Beim Buch des Lammes sehen wir einen anderen Zusammenhang. Da sehen wir, die Erwählten stehen im Lebensbuch des Lammes, weil es eben heißt, von Grundlegung der Welt an. Sie werden bewahrt vor Sünde, sie werden bewahrt davor, das Tier anzubeten. Das sehen wir ganz klar in der Offenbarung. Sie bleiben in dem Buch, sie gehen ein in die ewige Herrlichkeit. Auch im ersten Bereich beim Buch des Lebens sind ja erstmal alle Menschen drin. Wenn aber alle Ungläubigen ausgelöscht sind, nämlich am Ende der Zeit, wenn diese Weltzeit zu Ende geht und alle Ungläubigen ausgelöscht sind, enthalten beide Bücher natürlicherweise die gleichen Namen. Im ersten Buch waren alle drin, es bleiben nur die, die eben im Glauben sterben, also die wahren Gläubigen. Und unten im zweiten Buch standen von Anfang an nur die Erwählten drin und diejenigen werden bewahrt vor Sünde. Wir sehen also hier die unterschiedliche Auswirkung der Sünde. Im ersten Buch führt eben Sünde oder ein Leben in Sünde zur Auslöschung. Im zweiten Buch steht die Tatsache, dass man in dem Buch steht von Anfang an, zur Bewahrung vor Sünde. Und deswegen, weil wir diese unterschiedlichen Aussagen finden, diese widersprüchlichen Aussagen, ist es besser, davon auszugehen, dass es um zwei verschiedene Bücher geht, dass es sich um zwei verschiedene Bücher handelt, nämlich das Buch des Lebens und das Lebensbuch des Lammes und dass nicht ein und dasselbe Buch gemeint ist. Natürlich gibt es manche Ausleger, die sagen, es ist trotzdem ein und dasselbe Buch und versuchen das irgendwie zusammenzubringen, zum Beispiel in dem gesagt wird, es ist vielleicht für Gott klar, wer die sein werden, die bewahrt werden und die werden dann nicht gelöscht, sondern sie werden zusätzlich nochmal reingeschrieben, ja, mit goldenen Lettern. Also in Anlehnung an den Brauch von verschiedenen Städten, wo es so war. Und diese Anlehnung ist schon gut, aber es ist etwas spekulativ, wenn man sagt, okay, es ist wie bei einem Buch einer Stadt, wo alle Bürger drinstehen und diejenigen, die sich besonders verdient gemacht haben um die Stadt, die wurden teilweise mit goldenen Lettern nochmal neu eingeschrieben, um zu zeigen, diese Bürger haben sich besonders verdient gemacht. Und das wären dann die wahren Gläubigen, die haben sich besonders verdient gemacht, die würden mit goldenen Lettern nochmal eingeschrieben. Allerdings steht da jetzt nicht drin, sie werden nochmal eingeschrieben, sondern es geht darum, bei diesem Buch steht man seit Grundlegung der Welt drinnen und wird deswegen dann bewahrt vor der Sünde. Und im anderen Buch geht es ja darum, eben rausgelöscht zu werden oder eben nicht rausgelöscht zu werden. Wenn wir zurückkommen natürlich zu unserer Aussage, dann ist es trotzdem, zwar nicht die Sache mit den goldenen Lettern, aber diese Parallele zu dem Bürgerrecht liegt schon auf der Hand. Und zwar nämlich in dem Sinne, dass Christen, die jetzt unter Verfolgung litten, die standen auch in der Gefahr, das Bürgerrecht ihrer Stadt zu verlieren. Und das hatte zur Folge, dass sie aus dem Buch der Stadt gestrichen wurden, weil sie das Bürgerrecht nicht mehr hatten. Also sie waren in dieser Gefahr. Und als Kontrast dazu verheißt der Herr Jesus, ich werde das nicht tun. Diese Stadt, in der du lebst, die wird dich vielleicht rausstreichen aus dem Buch. Aber ich hingegen werde dich nicht rausstreichen aus dem Buch. Ja, wenn du natürlich zu den wahren Gläubigen gehörst. Und da kann man schon diese Parallele sehen. Aber es ist wirklich schwierig, die beiden in einem Buch zusammenzubringen. Und deswegen ist es wirklich besser, diese beiden Bücher zu sehen, nämlich das Buch des Lebens und das Lebensbuch des Lammes. Und das Buch des Lebens ist eben in Anknüpfung an eben das alttestamentliche Buch, wie eben Mose zum Beispiel, was eben Mose erwähnt. Und während das Lebensbuch des Lammes da eben eine Anknüpfung an das neutestamentliche Buch ist, das eigentlich erst im Neuen Testament erwähnt wird. So viel dazu, also wir kommen nochmal darauf zurück. Dann die Aussage, ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Auch das greift eine Wahrheit aus den Evangelien auf, nämlich Lukas 12, Verse 8 bis 9 zum Beispiel. Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und auch hier, wir hatten das gesehen mit dem Bekennen. Das ist natürlich eine Grundwahrheit, dass wir hier aufgefordert sind, uns zum Herrn Jesus zu bekennen. Ja, das ist die Aufforderung, das ist ganz klar, dass wir das tun sollen. Und auch da sei jetzt noch gesagt, welcher wahre Gläubige möchte sich nicht zum Herrn bekennen? Also hat nicht den Wunsch, ja, ich sage jetzt nicht das Vollbringen, aber den Wunsch. Also welcher wahre Gläubige fühlt sich gut dabei, sagen wir so, wenn er sich nicht zum Herrn Jesus bekennt? Und ich behaupte mal, bei wahren Gläubigen, zumindest wenn sie mal eine Zeit lang im Glauben sind, ist dieser Wunsch da. Ja, ist das Wollen da? Wenn jemand sagt, nö, ich habe da überhaupt keine Ambition in die Richtung, dann gilt natürlich das, was Paulus sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Ja. Und wenn das Wollen da ist, ist das schon mal sehr gut, weil Gott ist es, der das Wollen, das Vollbringen wirkt. Und dann dürfen wir uns dem Herrn anbefehlen, dass er auch das Vollbringen schenkt. Und das Bekennen fängt ja schon da an, ja, dass wir gewisse Dinge nicht mitmachen, die in der Welt gang und gäbe sind. Auch das ist ja schon ein Bekennen. Ja, wenn uns jemand fragt, warum, dann sagen wir hoffentlich, der Grund ist, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen und dass wir ihm treu dienen möchten und dass wir nicht irgendwelche Ausreden erfinden. Und das Zweite ist natürlich, wenn wir das Evangelium weitersagen, auch das ist ja ein Bekenntnis. Das heißt, ein Bekenntnis zu dem Herrn Jesus ist nicht nur das Bekenntnis auf dem Scheiterhaufen, sondern das Bekenntnis ist eigentlich etwas, was das ganze Leben eines Gläubigen begleitet. Und da wieder, es darf nicht aus Werken sein, also ein Aktionismus oder irgendwas in die Richtung, sondern wir sollen uns dazu dem Herrn anbefehlen und er kann eben die Kraft dazu geben, die Freude dazu geben Und deswegen haben wir diese wunderbare Aussage auch in Judas 24 bis 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, und wenn man den Judasbrief so liest, dann meint man erstmal, also was der da alles fordert, dem kann man ja kaum nachkommen. Und dann aber diese wunderbare Aussage der Zuversicht. Wir können sowieso gar nichts, aber der Herr Jesus, er kann alles. Und er ist mächtig genug, uns ohne Straucheln zu bewahren. Er ist es. Und das sehen wir auch, es liegt nicht an unserer Kraft, sondern es liegt an seiner Kraft, an seiner Macht, die in uns wirkt. Wir haben dann wieder die Aussage, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es ist eine Aufforderung an die Gemeinden, auch wenn dieses Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes geschrieben worden ist, müssen wir alle uns überlegen, wo treffen diese Dinge auf uns zu? Ja, wo müssen wir uns korrigieren? Wo müssen wir Buße tun? Wo müssen wir ja auf diese Aufforderung des Herrn einfach hören? Was können wir also aus dem Sendschreiben lernen? Und wir hatten da schon einige Dinge gesehen. Wir sollten das Evangelium verkündigen, damit Tote lebendig werden. Auch wenn wir entmutigt sind, sollten wir dem Druck, Kompromisse zu machen, nicht nachgeben. Wir dürfen vertrauen, dass der Herr uns ans Ziel bringen wird. Vielen Dank.